Liebe Geschwister, vor vielen Jahren, ich glaube, ich war damals so 18, hat mich eine Verheißung tief ins Herz getroffen und ich habe sie mir zu eigen gemacht. Sie hat mich seither begleitet und noch heute lebe ich in der Hoffnung und in der Erwartung, dass sie für mich persönlich, für unsere Familie, aber auch für uns alle in Erfüllung gehen wird. Joel 2, Vers 25. Ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Rückerstattung des Verlorenen. Ersatz für das, was mir weggefressen wurde, an Zeit, an Kraft, Energie und Lebensfreude. Erfüllung des Lebens, auch und gerade des noch nicht gelebten Lebens. Das vergangene Jahr war für viele Menschen und mich eingeschlossen ein Jahr schmerzlicher Verluste. Es hat an unseren Kräften gezehrt und tut es noch heute. Es nagt an unserer Lebensenergie und Lebensfreude. Wie viele sind innerlich und äußerlich verwüstet? So ergeht es auch Sarah. Niedergeschlagen und resigniert sagt sie: Nachdem ich verblüht und verbraucht bin, soll ich noch das Glück der Liebe erfahren? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Der Zahn der Zeit hatte an ihr gefressen und es war bitter festzustellen, ihre Ehebeziehung war unfruchtbar geblieben. Mein Herr, ein alter Mann. Hier bin ich zum ersten Mal stutzig geworden. Sarah nennt Abraham ihren Herrn. Was für eine Beziehung hatten Sarah und Abraham? Ein Dienstverhältnis? Herr und Dienerin? Bei Paulus lesen wir im Galaterbrief: Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. In unserem Text klingt es erst einmal nicht nach einer Beziehung in Freiheit und Ebenbürtigkeit, nicht wie eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Dazu gibt uns der Text weitere Hinweise. Die Eingangsverse lese ich nochmal. Jahwe erscheint Abraham bei den Eichen. Dieser sitzt am Eingang seines Zeltes zur Zeit der Mittagshitze, als die Sonne am höchsten steht. Und er erlebt die Erscheinung Gottes in Gestalt dreier Männer. In diesen kurzen Sätzen begegnet uns die geballte Männlichkeit. Das Männliche ist im Außen aktiv, außen vor dem Zelt. Die Sonne in ihrem Höchststand, ein Sinnbild für die männliche Vernunft, für die Klarheit des Bewusstseins, für Energie, Inspiration, Initiativkraft, konzentrierte Power und Potenz, Allmacht, verzehrendes Feuer. Und dann erscheint Gott, als Abraham seinen Blick hebt. Und Gott erscheint ihm dreifach männlich. Abraham verneigt sich vor dieser männlichen Potenz. Er hofiert, beherbergt, nährt und pflegt diese männliche, diese göttliche Erscheinung. Und jetzt wird es spannend. Unmittelbar nach dieser allumfassenden Huldigung stellen die drei Männer eine interessante Frage. Wo ist deine Frau Sarah? Was machst du hier draußen in der glühenden Hitze? Abraham antwortet: Meine Frau ist drinnen im Zelt. Die Frau drinnen, im Schatten des Zeltes. Das Weibliche im Schatten des Mannes. Zurückgedrängt, nach innen verbannt, von der überbordenden männlichen Energie und Aktivität. Unsere Welt und ganz besonders unsere Zeit leidet an einem Krankheitsbild, das einen sehr modernen Namen trägt. Dennoch ist es ein uraltes Phänomen. Das ADHS-Syndrom. Ich denke, das kennt ihr alle. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Zu wenig Aufmerken, zu viel Aktivität. Man könnte auch sagen, Weiblichkeitsdefizit, Hypermännlichkeitssyndrom. Das möchte ich auch gerne kurz erklären. Gott schuf den Menschen männlich und weiblich, so heißt es in Genesis. Das heißt, in jedem von uns ist das männliche und das weibliche Prinzip wirksam. Es sind zwei Kräfte, die sich wie Pole komplementär zueinander verhalten. Um es bildlich auszudrücken, männliches und weibliches verhalten sich zueinander wie rechte und linke Hand. Das Männliche ist das Aktive, das Kreative, das schöpferisch Gestaltende und das Lebenspendende. Das Weibliche hingegen ist das Rezeptive, das Empfangende, das Leben Aufnehmende. Die männliche Kraft wirkt im Licht, im Sichtbaren, im Außen. Die weibliche Kraft wirkt im Unsichtbaren, im Verborgenen, im Inneren. Verborgen im Inneren, aber dennoch kraftvoll. Es ist eine bergende, beherbergende, eine haltende, ja aushaltende Kraft. Eine tragende, austragende, eine wahrnehmende, hörende, aufmerkende Kompetenz. Abraham wird von Gott also nach dieser seiner weiblichen Kraft gefragt. Und die merkt auf. Aufmerksam lauscht sie der Verheißung. Gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Eure Beziehung soll eine partnerschaftliche sein und sie soll fruchtbar sein. Diese unglaubliche Verheißung lockt Sarah aus dem Schatten. Vorsichtig wagt sie sich an den Zelteingang. Sie horcht auf. Dieses Wort fällt ihr ins Herz. Ihre tiefste Sehnsucht wird gesehen. Sie wird wahrgenommen. Ihre erstorbene Hoffnung flackert auf in einem ungläubigen Lachen. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Rückerstattung all der verlorenen Jahre der Unfruchtbarkeit, all der verlorenen Hoffnung. Ach nein, das ist unmöglich. Das kurze Aufleben der Hoffnung ebbt schnell wieder ab. Und jetzt müssen wir mal eben zurückblenden in das vorangegangene Kapitel. Jahwe war dem Abraham nämlich kurz zuvor schon einmal erschienen. Sein Sohn Ismael war gerade 13 Jahre alt. Da verheißt Gott der Familie weiteren Zuwachs, wunderbare Vermehrung. Er gibt Abraham seinen neuen Namen. Du sollst nicht mehr erhabener Vater heißen, sondern Vater der vielen. Der über das Weibliche Erhabene kann nicht fruchtbar sein. Und weiter sagt Gott zu ihm: Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Ein wenig Beschneidung des Männlichen. So kommen männlich und weiblich auf Augenhöhe miteinander, in eine gleichwürdige partnerschaftliche Verbindung. Verbindung stiften, das ist der Bund Gottes mit Abraham. Männlich und weiblich verbunden zu einer Einheit in Zweiheit. Und in dieser Zweiheit gibt es kein Oben-Unten-Verhältnis, sondern echte Partnerschaftlichkeit. Das wird in der Folge noch unterstrichen durch die Namensänderung Sarais, die Fürstliche, in Sarah, die Fürstin. Sarah ist also nicht das fürstliche Anhängsel, das den Mann schmückt. Nein, sie selbst ist Fürstin. Das Männliche ein bisschen beschnitten, das Weibliche ein wenig erhöht. So entsteht die Beziehung auf Augenhöhe. Und das ist eine fruchtbare Verbindung. So verheißt es Gott dem Abraham. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Da fällt Abraham auf sein Angesicht. Er lacht und spricht in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, gebären? Und Abraham dreht noch eine Schleife mit Gott und bittet ihn: Ach, wenn du wenigstens Ismael vor dir leben lässt. Er begnügt sich mit dem Ergebnis aus dem Herrschaft-Sklavin-Verhältnis. Doch Gott sagt: Nein, 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 nein. Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Isaak bedeutet: Er wird lachen. Das erinnert mich an Psalm 126. Da wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Jubel. Und man sagt unter den Völkern: Jahwe hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich geworden. Wie werden wir fröhlich, voller Jubel und Lachen? Unter welchen Verlusten leiden wir? Welche inneren und äußeren Wüsten wünschen wir uns fruchtbar? Und wo haben wir die Hoffnung längst aufgegeben? Gott schafft Verbindung. Er neigt sich vom Himmel zur Erde. Der erhabene Vater beschneidet seine Allmacht und erhöht die Mutter Erde zur ebenbürtigen Fürstin. Himmel und Erde, Gottheit und Menschheit vereinen sich zu einer ehelichen Verbindung, die fruchtbar ist. Ein Sohn ist uns gegeben. Maria besingt das. Gott, mein Retter, hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Gott steigt herab und ihr Ansehen bei Gott steigt. So kommt die fruchtbare Verbindung zustande. Gott hat das Partnerschaftsprinzip geschaffen und gestiftet. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel. Wir hören noch einmal Maria: Er stößt die Mächtigen, die Macher, von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. An dieser Stelle möchte ich einen Mann des 16. Jahrhunderts zu Wort kommen lassen. Er gilt als der Begründer der experimentalwissenschaftlichen Methode. Von der Natur sprach er stets in weiblichen Bildern und der rät seinen jungen Forschern, die Natur so beherrschen zu lernen, wie ein Mann eine Sklavin und deren Kinder beherrscht. Er ruft das männliche Zeitalter der Wissenschaft aus, welches Helden und Supermänner hervorbringen werde. Aufgabe dieser Helden der Wissenschaft würde es sein, die Natur in den Schatten zu stellen und sie mit Maschinen sowie mit künstlich veränderten Pflanzen und Tieren zu übertrumpfen. Gott hat das Weibliche niemals abgewertet, missachtet oder gar verleugnet. Er hat es dem Männlichen gegenübergestellt, damit Fruchtbarkeit überhaupt möglich ist. Im Herrschaftsprinzip, im Oben-Unten-Verhältnis, geht Leben verloren, entsteht Einöde, Wüste und Trostlosigkeit. Wir alle sehnen uns nach Trost in einer düsteren, verunsicherten Zeit. Woher soll der Trost kommen, wenn wir das Weibliche, das Rezeptive, das mütterlich Tröstende und Bergende in uns ignorieren, in den Schatten stellen? Wenn wir es in der Welt ausbeuten und beherrschen und wenn wir es in Gott gar nicht mehr wahrnehmen und erkennen können. Die Dreifaltigkeitsikone stellt das Gastmahl bei Abraham dar. Und ich finde es wunderbar, wie der Künstler alle drei Personen so darstellt, dass sie Männlichkeit und Weiblichkeit ebenbürtig in sich vereinen. Vater und Mutter, partnerschaftlich, auf Augenhöhe. Und in dem Kind wachsen sie über sich hinaus von der Zweiheit in die Dreifaltigkeit und zu immer mehr Vielfältigkeit. Diese Fülle ist uns verheißen. Und ich kann und will nicht aufhören, zu hoffen und zu glauben, dass diese Fülle uns hier auf Erden zuteil werden soll. Dass wir aufblühen wie diese wunderschönen Amaryllis hier. Das wünsche ich uns allen. Amen.